3. Mose 8. Wir werden das ganze Stelle betrachten, aber nicht jeder Vers vorlesen. Wir können ein paar Verse überspringen und einfach erklären, was da drin steht. Wir lesen in dieser Stelle die Einsetzung des Priestertums. Vers 1 steht, und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm Aaron und seine Söhne mit ihm, dazu die Kinder und das Salböl und den Jungstier zum Sohnopfer und die zwei Widder und den Korb mit ungesäuertem Brot und versammle das ganze Gemeinde vor den Eingang der Stiftshütte. Und Mose tat, wie ihn der Herr befohlen hatte, und die Gemeinde versammelten sich vor den Eingang der Stiftshütte. Und Mose sprach zu der Gemeinde, das ist es, was der Herr zu tun geboten hat. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du hast es gut gesehen, diese Stelle uns zu geben, wo wir können mehr lernen über die Einsetzung des Priestertums und was es auch mit uns heute zu tun hat. Bitte segne uns und hilf uns, diese Stelle zu verstehen. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Es gibt eine ausführliche Beschreibung von Gottes Gebot, die hier in dieser Stelle ausgeführt werde, in 2. Mose 29. Wir werden das nicht alles lesen, aber da kann man sehr viel lesen über diese Sachen. Auch 2. Mose 28 liest man etwas über die Kleidung. So, das wurde alles schon erklärt im Voraus. Und jetzt sind sie dran. Es wurde alles beschrieben. So musst du die Opfer opfern. Also zweimal schon sogar in 3. Mose wurde das alles erklärt, was die Menschen machen muss, was der Priester machen muss. Aber bis jetzt, es wurde nichts gemacht. Die haben alles vorbereitet, alles gemacht, genau wie es in 2. Mose vorgeschrieben war. Alles ist jetzt bereit. Und so jetzt, die werden anfangen, das zu tun. Und so Mose ruft die Versammlung, also die ganze Gemeinde, also was es hier ist nicht alle Israeliten, also das wäre wirklich viele Menschen, die können nicht so viele Menschen da in den Nähe bringen, damit sie das sehen können, sondern es war die Ältesten, also da waren 70 Leute, die Ältesten waren, und dazu die Priester selbst, also die Familie von Mose und Aaron. Es ist zu vermuten, dass es war nur Männer dabei bei dieser Sache, denn die Ältesten waren alle Männer. Und so, wir lesen dann von Vers 6 bis 9, wie Mose Aaron mit den priestlichen Gewändern gekleidet hat. So steht in Vers 6, und Mose brachte Aaron und seine Söhne herzu und wusch sie mit Wasser. Wasser in der Bibel ist immer ein Bild von etwas. Wenn es ist Wasser zum Waschen, es ist ein Bild von Gottes Wort. Wenn es ist Wasser zum Trinken, es ist ein Bild von Gottes Geist. In diesem Fall, es ist zum Waschen und so, es ist ein Bild vom Gottes Wort. Die müssen gereinigt werden, wie wir gereinigt sind, durch sein Wort. Vers 7, und er legte ihn den Leibrock an und umgürtete ihn mit dem Gürtel und er bekleidete ihn mit dem Obergewand und legte ihm das Ephod an und umgürtete ihn mit dem gewirkten Gürtel des Ephods und befestigte es ihn damit. Danach legte er ihm das Bootsschild an und legte ihm in das Bootsschild die Urim und die Thummim. Und er setzte ihm den Kopfbund auf das Haupt und heftete an den Kopfbund vorn an seine Sterne das goldene Sternblatt, das heilige Diadem, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Also die Beschreibung von all dieser Kleidungsstück findet man in 2. Mose. Wenn wir ihn heute anschauen würden, also wir würden sehen, dass das größte Teil, was man sieht, ist die Farbe weiß. Aber es gibt sehr viel andere Farbe dabei, sodass er hat sehr viele Farben, besonders den Wurzelt. Das war ein sehr farbenfrohes Objekt aus Gold und gezwirbelten Leinen, verschiedene Farben, das mit 12 kostbaren Steinen besetzt war, die 12 Stämme Israels symbolisierten. So er hat dieses Sache, der war gehängt an den Ephod, was ist ähnlich wie ein Jacke, aber nicht genau. Also er trägt dieses Brustschild da und in dem Brustschild ist die Urim und den Thummim. Und dann, er hat auch in seinem Kopfbund, es gibt etwas vorne, es ist das Sternblatt. Und das ist aus reinem Gold angefertigt und darauf war Heilig dem Herrn eingraviert. Also wir sehen sehr viel in dieses, was gemacht wird in dieser Stelle, dass es geht um Heiligkeit. Die müssen geheiligt werden und alles, was er trägt, alle seine Kleider, es deutet sich auf der Heiligkeit der Herrn und dass der Priestertum muss auch heilig sein. Christen werden auch im Neuen Testament geboten, heilig zu sein. Und so, das ist etwas, was wovon wir viel lernen können. 1. Petrus 2,9, es steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Das ist, was Gott hat gesagt, wir sind. Und so als Priester, wir sollen auch heilig sein und heilig leben. Diese Heiligkeit sollte sich auch in der Art und Weise widerspiegeln, wie wir uns sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinn kleiden. Also die Kleidung, die wir tragen, sagt etwas über uns, genau wie die Kleidung, die der Priester getragen hat, sagt etwas über ihn. Und so wir sollen in Heiligkeit gekleidet werden. Das aber hat auch einen übertragenen Sinn. 1. Thessalonicher 5. Und wer sagt, Paulus hat Christen beschrieben als angetan mit der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe mit dem Helm der Hoffnung und das Heil. Also wir tragen kein Brustschild oder Sternblatt, wie der Priester getragen hat. Aber wir haben doch ein Brustpanzer, was ist unser Glauben, und ein Sternblatt, was ist der Hoffnung auf das Heil. Er hat auch andere Kleidung des Christen beschrieben in Kolosser 3, 13. Da steht, so sieht nun an, als Gottes auserwählte, heilige und geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Also diese Sachen sind alle Kleidung im übertragenen Sinn. Und so wir sollen mit Heiligkeit gekleidet werden, damit wenn Leute schauen uns an, genau wie sie den Priester damals angeschaut haben, sie werden denken an Heiligkeit. Dass Gott ist heilig und wir sind seine Kinder. Und die sehen das, indem wir Widerspiegelung seiner Eigenschaften. Dann in Versen 10 bis 12, Mose salbte die gesamte Stiftshütte und alles darin mit Salböl. Zuletzt hat er auch Aaron gesalbt, um ihn zu heiligen. Also warum brauchte er die Salbung? Um ihn zu heiligen. dieses Salböl und diese Salbung ist ein Bild von der Heiligen Geist. Im Neuen Testament wir lesen, dass Christen haben eine Salbung und diese Salbung ist den Heiligen Geist. 1. Johannes 2, 27 steht, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. So wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Also dieses Vers war immer mehr schwierig, weil ich habe gedacht, wenn ich den Heiligen Geist dann habe, das heißt, ich muss nicht lernen. Also er wird alles einfach mehr geben. Und warum sollte ich studieren oder Gottes Wort lesen? Und erst vorgestern habe ich dann das verbunden mit den Salbungen im Alten Testament. Und dann ich habe das verstanden, ich glaube zum ersten Mal, dass der Heilige Geist lehrt uns, heilig zu sein. Das heißt nicht, dass wir können nichts was lernen aus Gottes Wort, sondern alles, was wir brauchen, um heilig zu sein, das lehrt uns der Heilige Geist. Und er wird uns sagen, wenn wir zuhören werden, er wird uns sagen, wie du dich jetzt bekleidest, also mit Zorn und also alle solchen Dinge, ist nicht heilig. Und das zeigt die Heiligkeit Gottes nicht. Und so der Heilige Geist wird uns helfen zu wissen, wie wir uns kleiden soll in dieses übertragenen Sinn. 1. Korinther 6, Vers 11. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid heilig, ihr seid gerechtfertigt worden in den Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. So die Salbung, wo die Stiftshüter und alles da drin wurden gesalbt. Und dann auch Aaron und seine Söhne. Es geht um Heiligkeit, um sie zu heiligen. Dann, anfangen mit Vers 14, wir sehen die Opfer, die dargebracht wurden. Das erste Opfer war das Sohnopfer zur Reinigung des Altars. Also das Altar selbst muss geheiligt werden, bevor man kann überhaupt denken an der Priester oder jemand anderes. Der Altar selbst ist befleckt von Sünde. Und so, es muss erst gereinigt werden. Und ich habe vorher gesagt, dass heute Abend bei der Sonnenuntergang ist der Tag der Versöhnung. So an diesem Tag in dem Alten Testament war diese Sache immer wieder gemacht, also in dieser, also nicht nur dieses Tag, sondern den Fest, der damit gebunden ist. Und die mussten jedes Jahr das Tempel und die Altar reinigen von Sünde, von die Sünde, von das ganze Volk. Vers 14 dann steht, dann ließ er den Jungstier des Sohnopfers herzuführen und Aaron und seine Söhne stutzten ihre Hände auf den Kopf des Sonderopferstieres. Also, warum haben sie das getan? Das war also ein Bild, dass die Sünde von Aaron und seine Söhne wurden dann so übertragen an den Tier, das jetzt geopfert wird. Und nicht nur von Aaron und seine Söhne, sondern auch die Sünde von aller Israel in späteren Opfer, die geopfert werden. Hier geht es besonders um Aaron und seine Söhne und um den Stiftshüter, wo das alles muss gereinigt werden. Vers 15, und er sichtete ihn, und Mose nahm das Blut und tat davon mit seinen Fingern auf die Hörner des Altars ringsum und entzündete den Altar. Und er goss das übrige Blut an den Fuß des Altars und heiligte ihn, indem er für ihn Sühnung erwirkte. Für wen hat er hier Sühnung erwirkt? den Altar war befleckt mit Sünde von Menschen, und so war es wie Menschen getrennt von Gott. Und so den Altar selbst muss versöhnt werden durch das Blut, damit es könnte dann benutzt werden für die anderen Opfer, die danach stattfinden werden. So, wenn dieses erste Opfer, eine Sohnopfer war fertig, dann haben die angefangen mit das nächste. Und das ist das Brandopfer, das geopfert wurde, Aaron und seine Söhne zu versöhnen. Vers 18, und er brachte auch den Widder zum Brandopfer herzu, und Aaron und seine Söhne stürzten ihre Hände auf den Kopf des Widders. Also das genau, was gemacht wurde, schon bei der Erste, wird dann wiederholt bei der Zweite. Und er schächtete ihn, und Moses bringte das Blut ringsum an den Altar, und er zerlegte den Widder in seine Stücke, und Mose ließ den Kopf, die Stücke und das Fett in Rauch aufgehen, und er wusch die Eingeweide und die Schenkel mit Wasser. Wieder ein Bild von Gottes Wort. So ließ Mose den ganzen wieder auf den Altar im Rauch aufgehen. Das war ein Brandopfer zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn, so wie der Herr es Mose geboten hat. Also das ganze Tier wurde verbrannt an den Opfer, und Gott hat es gerissen und das hat ihm gefallen. Und so waren Aaron und seine Söhne mit ihm versöhnt. Dann kommt das Friedensopfer. So etwas, was dieses Text nicht erklärt, ist, dass wahrscheinlich war auch ein Mehlopfer gemacht mit dem Brandopfer. Aber wir sind nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, den Mehlopfer wurde geopfert mit dem Friedensopfer. So es kann sein, dass in diesem Fall, die haben das so mit dem Friedensopfer und nicht mit den anderen. Aber wir sind nicht sicher, wir können nur sagen, was in dem Text steht. So das Friedensopfer wurde geopfert in diesem Fall als Einsetzungsopfer. So es ist ein Sonderfriedensopfer. Nicht wie die normale freiwillige Friedensopfer. Dieser geht zum Einsetzung des Priester. Also man könnte sagen, es ist auch freiwillig, denn der Priester muss freiwillig Priester sein. Also der Priester könnte sagen, nein, das werde ich nicht. Er könnte das ablehnen. So es ist eine freiwillige Opfer in dem Sinn. Vers 22, er brachte auch den zweiten Widder hierzu, den Widder der Einsetzung. Und Aaron und seine Söhne stürzten ihre Hände auf den Kopf des Widders, genau wie bei den anderen zwei. Und er schächtete ihn, und Mose nahm von seinem Blut, und er tat es auf den rechten Ohrläppchen Aarons und den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Dies ist ein Friedeopfer, und es zeigt, dass Gott hat nun Friede mit seinen Priestern. Es gibt jetzt Friedenswissen, denn die Söhne ist, Sünde ist schon weg. Die sind schon versöhnt. Den Altar und alles ist schon gereinigt. Jetzt haben die Frieden. Und so, das wird alles gemacht. Also anders als bei den anderen beiden Opfern. Vers 24, und Mose brachte auch die Söhne Aarons hierzu, und er tat von dem Blut und ihr rechtes Ohrläppchen und auf den Daumen ihren rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes, und Mose bringte das Blut ringsum an den Altar. Man merkt durch diese Stelle, dass Aaron und seine Söhne dienen den Herrn nicht in dieser Stelle als Priester, denn sie sind noch nicht eingesetzt und sie waren noch nicht geeignet, so die könnten nichts als Priester dienen. Und so, wir haben statt Aaron und seine Söhne als Priester, wir haben einen anderen, der Priester war, aber als Stellvertreter für Gott selbst. Und wir werden später sehen, wie die Teile, die normalerweise gegeben wurden an den Priester, wurden dann geteilt. Und Mose hat eine bekommen und der andere Gott. Und so Mose war der Priester, der diese Opfer geopfert hat in dieser Stelle. Als Teil dieses Opfers sehen wir nun ein sehr wichtiges Bild in dem, was als nächstes getan wurde. In Vers 25, und er nahm das Fett und den Fettschwanz und alles Fett an den Eingeweiden und den Lederlappen und die beiden Nieren mit dem Fett daran und die Reste Schulter. Okay, die Reste Schulter wurden normalerweise gegeben an den Priester. Jetzt wird es nicht an den Priester gegeben, sondern es wurde verbrannt mit den anderen Teilen, die Gott gegeben. Vers 26 dazu nahm er aus dem Korb mit dem ungesäuerten Brot, der von den Herren war, einen ungesäuerten Kuchen und einen Ölbrotkuchen und einen Fladen und legte es auf die Fettstücke und auf die Reste Schulter. Und er legte das alles auf die Hände Aarons und auf die Hände seiner Söhne und wiebte es als Wiebopfer vor den Herrn. Danach nahm Mose das alles wieder aus ihrer Hände und ließ es auf dem Altar über dem Brandopfer im Rauch aufgehen. Das war das Einsetzungsopfer zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn. Das Wort Wiebopfer in dieser Stelle ist ein sehr wichtiger Begriff. Und wir können sehr vieles von dieses lernen. Denn das Wort bedeutet, die Hände zu fühlen. Also ihre Hände waren voll mit den Teilen, die geopfert wurden. Und sie haben das dann vor Gott gewebt. Also es ist ein Bild, in dem wir sehen, dass die Hände Aarons und seine Söhne waren daher den Dienst gewidmet. Also die waren dann voll mit den Opfer. Römer 12 und Vers 1. Paulus sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leibe darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also er möchte nicht nur unsere Hände, sondern auch unser ganzer Leib. Und ich würde sagen, bei Aaron, es war genauso. Nur die Hände wurden gefühlt. Aber um die Hände zu weben, das ganze Körper wird gebraucht. Also man muss da stehen können, dazu braucht man die Füße und alles andere wird gebraucht. Und so, wenn wir geben Gott unsere Hände, das heißt, er bekommt das alles. So, wir geben uns selbst als ein lebendiges Opfer. Es gab zwei Teile dieses Friedensopfer, die als Anteil des Priesters angesehen wurden. Wir haben schon gesehen, dass der eine Teil, den Rest der Schulter, wurde Gott gegeben. Jetzt wir sehen, dass den anderen Teil wurde genommen vom Mose und das war die Brust. Mose hat das genommen. Vers 30. Und Mose nahm von dem Salböl und von dem Blut auf dem Altar und sprengte es auf Aaron und auf seine Kleider und mit ihm auf seine Söhne und ihre Kleider und er heiligte Aaron seine Kleider und mit ihm seine Söhne und die Kleider seiner Söhne. Und wie wir schon gesehen haben, das ist ein Bild von der Heiligen Geist. Und ein großer Teil von der Aufgabe der Heiligen Geist ist, uns zu heiligen. Wenn wir kämpfen gegen Heiligung, das heißt, wir kämpfen gegen den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Der Priester dann hat den Anteil gegessen, dann, der normalerweise an den Sünder gegangen wäre. Also normalerweise, jemand anderes würde den Opfer darbringen und der Priester selbst, der das opfert, bekommt die Brust und der Rest der Schulter. Und dann der das geopfert hat, dürfte das selbst essen und auch teilen mit seiner Familie. Jetzt die neuen Priester, Aaron und seine Söhne, essen die Tal, die normalerweise an den Leute, die das gebracht hat. Und der Grund dafür ist, dass dieses Opfer wurde geopfert für Aaron und seine Söhne und nicht für das Volk. Aaron und seine Söhne haben dann ihren Teil am Eingang der Stiftshütte gegessen. Sie dürften jetzt die Stiftshütte, den Eingang der Stiftshütte, nicht verlassen für 7 Tage, bis das ganze Sache ist vorbei. Und die werden verschiedene Opfer jeden Tag durch diese ganze 7 Tage. Es ist eine sehr wichtige Ereignis, was geschehen war über die nächsten Tage. Jede Portion, die nicht gegessen wurde, musste auf dem Altar verbrannt werden. So, wenn Aaron und seine Söhne haben gesagt, das ist zu viel, wir können das nicht essen, dann das, was sie nicht gegessen haben, mussten sie auf den Altar opfern. Das sehen wir später, dass Aaron tut das mit den Gänsen. Später in 3. Mose 9, 19. Aber wir werden das nicht heute betrachten. Aber er sagt, ich könnte nichts essen. So er hat das Ganze dann gebracht. Und Mose war wütend auf ihn, bis er das erklärt hat, warum er das getan hat. Und dann Mose hat gesagt, das war in Ordnung. Vers 33. Und ihr sollt 7 Tage lang nicht hinausgehen vor dem Eingang des Stiftshütte, bis zu dem Tag, an dem die Tage eures Entsetzungsopfers erfüllt sind. Denn 7 Tage lang sollen euch die Hände geführt werden. Also jeden Tag ein Opfer wird geopfert und die werden die Teile, die Gott gegeben wurden, in ihrer Hand machen und die werden das weben vor den Herrn 7 Tage lang. So, die haben natürlich nicht verhungert während dieser Zeit. Die haben gegessen von dem Altar, ihr Teil, jeden Tag für 7 Tage. Wenn sie ihre Pflichten nicht erfüllen werden, wie Gott es befohlen hatte, würden sie sterben. Es war offensichtlich gesagt zu Anfang, wenn ihr das nicht richtig macht, ihr werdet sterben. Also das heißt, es war wirklich ernst gemeint, alles was sie tun sollten. Und wir werden später sehen, in 3. Mose 10, dass 2 von seinen Söhnen haben nachher etwas gemacht, was falsch war bei der Opfer. Und die wurden beide dann gestorben. Vers 36, und Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr durch Mose geboten hat. Und wenn wir ein Abendmahl teilnehmen, sollten wir das selber tun. Wir sollen alles tun, was der Herr uns befohlen hat. Denn es ist ein ernstes Ereignis, ein ernstes Ding, was wir tun. Und man sollte das nicht leichtsinnig machen, sondern sollen dabei achten auf alles, was Gott befohlen hat. Das heißt, dass wenn wir nehmen das Brot und den Wein, wir könnten nicht sagen, also das Brot hier gefällt mir nicht. Ich würde lieber ein anderes Brot, also ein Brötchen. Nee, das kann man nicht, denn das ist nicht das richtige Art von Brot. Es muss genau das ungesäuerte Brot. Denn Säuerung ist ein Bild der Sünde. Und so das könnten wir nicht tun. Und das ist auch der Grund, warum wir nehmen Saft und nicht Verdorbenes, also Wein. Weil das Blut Jesus Christi war rein. Und es muss rein sein. Und so das Bild, denn wir nehmen das alles im bildlichen Sinn, es muss genau passen. Wenn wir das nicht tun, dann wir folgen nicht den Rat, den er uns gegeben hat und der Paulus uns gegeben hat. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für das Wort und für diese Stelle. Und Vater, ich bete, dass du wirst uns vergeben von alle unsere Sünde und dass du wirst uns behüten vom Bösen und dass du wirst uns segnen, als wir jetzt werden den Abendmahl feiern hier. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen.